Katerfrühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu der mittlerweile 70. Folge von Katerfrühstück. Meine heutige Gästin ist Sorina von Kaiserling. Sie ist Künstlerin, lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist aufgewachsen in einer adligen Künstlerfamilie. Dort kam Sorina zunächst über Umwege zu ihrem heutigen künstlerischen Schaffen der Bildhauerei. Ich bin auf Sorina und ihre Werke in den sozialen Netzwerken aufmerksam geworden und war sofort überwältigt von der emotionalen Tiefe, die ihre Porträts in sich tragen, und auch total begeistert, wie viel Ruhe, Gedankenfülle und auch Meditatives in den Arbeiten zu erleben ist. Dass Sorina von Kaiserling nun weitaus mehr als ein Rohdiamant in der deutschen Bildhauerei ist, belegt auch ihre öffentliche Aufmerksamkeit. Mit Ausstellungen in Berlin, Dresden, Saalfeld, London und erst letztes Jahr in Wien und Bukarest. Sie hat mich zu sich ins Atelier eingeladen für einen Blick hinter die Kulissen. Ich will von Sorina wissen, wie tickt Sorina von Kaiserling? Was sind ihre Mittel und Motive? Was ist ihr Antrieb? Wie sehr spielen ihre eigenen Emotionen mit in die Darstellungen von Menschen? Ganz einfach interessiert mich dieser Mensch, der von der Liebe zum Menschenbild angetan ist. Begrüßt also mit mir gemeinsam und mit einem inneren Applaus Sorina von Kaiserling. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen. Also das freut mich wirklich sehr.
Spannend.
Bin sehr gespannt darauf.
Ja, ich genauso. Du, das hat beinahe ein halbes Jahr gebraucht, bis wir es geschafft haben, zueinander zu finden. In der Tat, auch von meiner Seite, der letzte Termin ja war von, ich glaube, ich war krank. Da war irgendwas. Also mir ging es nicht gut. Und ich denke, wenn man sich zu so einem Talk trifft, ist es cool, wenn man entspannt ist, gesund ist. Sind wir gesund?
Ja, ja. Nein, aber das letzte Mal muss ich dazu sagen, das war für mich auch nicht so ganz. Also ich hätte den Termin wahrnehmen können, aber mir geht's, also ich bin jetzt in einer viel besseren Verfassung, wie ich es zum letzten Termin war. Also ich freue mich eigentlich, dass wir jetzt ein bisschen Zeit hatten und dass quasi jetzt heute der richtige Tag dafür ist.
Und es könnte der richtige Tag sein, weil heute der kalendarische Frühlingsanfang ist. Wie geht's dir in Berlin jetzt, da der Frühling da ist?
Ich freue mich wahnsinnig an den Sonnenstrahlen. Also das ist, also ich möchte am liebsten eigentlich jeden einzelnen Strahl tief in mich aufnehmen und verweilen und in der Sonne bleiben.
Schön. Dein Atelier, in dem wir heute sind, ist auch nicht, vielleicht nicht direkt sonnendurchflutet, aber du kannst auch mit dem Licht gut leben und das Licht atmen. Und du nutzt das Licht auch für deine Arbeiten.
Ich arbeite eigentlich nur mit Tageslicht. Mhm. Natürlich, bestimmte Arbeiten mache ich natürlich auch mit Kunstlicht, die jetzt nicht unbedingt mit Modellieren zusammenhängen, sondern mit Formbau oder mit Gipsarbeiten. Aber am liebsten mit Tageslicht. Und ich habe hier eine Nordseite, das heißt, die gegenüberliegende Häuserwand reflektiert das Sonnenlicht ins Atelier und ergibt schöne Lichtverhältnisse.
Mhm. Ich mag das ja auch, ist sehr entspannt. Wir haben uns auch so gedreht, dass wir noch den Blick nach draußen haben und nicht ganz so in einer schattigen Ecke sind, sondern auch ein Stück weit noch vom Berliner Kiezleben ein Scheibchen uns abschneiden können. Welcher Gedanke ging dir heute Morgen durch den Kopf als erstes?
Ich freue mich im Moment wieder morgens aufzustehen, weil es eben so hell ist und weil es wärmer wird und eine neue Jahreszeit beginnt.
Etwas Neues steht bevor. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommen wird. Davon mal ganz abgesehen, woran arbeitest du denn gerade?
Also im Moment arbeite ich an zwei verschiedenen Sachen. Eigentlich arbeite ich immer noch an der großen Tonskulptur von dem sitzenden Mann, der so meditativ die Augen schließt, weil die ist noch nicht, also da steht noch das farbige Fassen aus. Also ich wollte die noch ein bisschen tönen, ein bisschen patinieren, kommt noch eine Platte drunter. Ja, also es sind so Kleinigkeiten, die mich noch beschäftigen. Ja, aktuell arbeite ich auch an einem Porträt. Darüber werde ich aber jetzt noch nicht sprechen, weil es noch nicht spruchreif ist. Das wird dann kommen. Also darauf bin ich auch selber gespannt, wie der Werdegang ist.
Genau, dann schweigen wir darüber.
Darüber werden wir schweigen. Und ich habe noch eine kleine Figur, die schon ein paar Wochen hier steht, aber wo ich eigentlich ein Modell für bräuchte. Und ich mir jetzt überlege, wie ich das am besten mache, weil da sind so ein paar kleine Schwierigkeiten, die sind zu überwinden. Aber an die muss ich mich mal jetzt ranmachen, um die dann fertig zu machen.
Weißt du, in meiner Arbeit ist es so, also fotografisch gesehen, auch musikalisch, wenn ich produziere, ich kann mich sehr schwer auf verschiedene Projekte einlassen. Kannst du an 3-4 Enden arbeiten oder ist es bei dir auch ähnlich?
Eher nicht, eher nicht. Eigentlich konzentriere ich mich gerne voll auf eine Sache, schließe die ab und fange dann mit einer anderen an. Manchmal ist es so, dass es zwangsläufige Pausen gibt, dass man an einer Sache nicht weiterarbeiten kann, weil das Modell fehlt oder was auch immer für Gründe sind. Und dann kann ich auch was anderes machen. Aber dann bin ich ja auch wieder in dem Moment ganz auf der anderen Sache.
Ja.
Also es geht, aber bedingt. Am liebsten arbeite ich eine Sache durch.
Deine Kunst beschäftigt sich ausschließlich mit der Darstellung des Menschen. Es sind zumeist Personen, die dich akut interessieren. Es sind teilweise Begegnungen, aus denen du nachhaltig den Wunsch erntest, diesen Menschen muss ich porträtieren. Und da gab es eine Story, die ich gelesen habe, eine kurze Anekdote, dass du hier aus dem Atelier jemanden gesehen hast, eine ältere Dame war das, der du dann irgendwie hinterhergegangen bist und gesagt hast, ich würde sie super gern porträtieren. Was liegt dir bei der Auswahl an Menschen, die du porträtierst, am Herzen?
Also in dem Fall, das war ein anderer Ort, wo ich sie getroffen habe.
Ah, okay. Weil das Schweigen war so lange, ja. Ich dachte, ich hätte das vielleicht.
Nein, ich habe auf die Frage gewartet.
Okay.
Ich habe die woanders getroffen und ich habe erst nur ihre Stimme gehört. Sie hatte so eine ganz mädchenhafte, junge Stimme. Und als ich mich dann umdrehte und ich habe gelauscht, was sie sagte, weil sie sprach über Ballett und über eine Ballettvorstellung. Und da ich ja selber viel Ballett gemacht habe, habe ich zugehört und mich dann umgedreht. Und mich hat dann fasziniert zu sehen, wie sie eigentlich ausgesehen hat. Das war ganz unerwartet. Es war eine ältere Dame und sie hatte ungewöhnlich schmal abfallende Schultern und einen sehr kässen Haarschnitt. Ich kann es gar nicht so vom Durchdachten sagen. Es war so ein Gefühl. Ich dachte, ich muss sie irgendwie, ich war fasziniert. Ich dachte, das ist ein tolles, es gibt einen Freund von mir, sagt Psychogramm. Also das ist ja immer so ein Ganzes. Ist, der Mensch, wie er redet, wie er aussieht, der so einen Eindruck ergibt. Also auf jeden Fall, als ich vor ihr stand, wollte ich sie modellieren. Und dann habe ich sie ganz vorsichtig gefragt, ob sie denn Lust hätte, mich im Atelier zu besuchen. Das hat sie dann auch gemacht. Hatten wir eine ganz nette Zeit zusammen. Ja, sie hatte Zeit und sie ist gerne gekommen und wir haben uns viel unterhalten und ja, auch die Arbeit ist sehr schön geworden.
Das ist ja dann auch der Prozess, der dabei immer wieder mitschwingt, ohne das Ergebnis aus den Augen zu verlieren. Aber eigentlich ist es das, was dich vielleicht auch umtreibt, mit Menschen von der Straße tatsächlich. Also mit Menschen, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Das sind auch keine VIPs, sondern einfach Menschen, die irgendwas in sich tragen, an sich haben, von dem du denkst, das passt zu mir, das brauche ich jetzt für meine eigene innere Auseinandersetzung.
Ein Teil ist genau das, dass ich Menschen sehe und bin total begeistert. Dann gibt es natürlich Menschen, die mir begegnen, mit denen ich zu tun habe, die vielleicht schon ein bisschen, also die vielleicht auch schon ein bisschen bekannter sind. Davon gibt es auch schon ein paar. Und dann gibt es Menschen, die mir nahestehen, wo ich dann quasi über das Modellieren sozusagen nochmal so ein anderes Verständnis über die Person bekomme. Also man könnte was sagen, ich verstehe was über die Person, was ich im normalen Falle nicht verstehen würde.
Hm. Im freundschaftlichen Miteinander oder im Kontext, man sitzt und trinkt einen Wein zusammen, weil du da viel, wesentlich visueller bist. Du bist mit dir, im Stillen, im Arbeiten, vielleicht von der Kommunikation, aber doch anders. Mhm. Also im produktiven Prozess.
Also es ist nicht etwas, was mit der Kommunikation zu tun hat. Mhm. Das geht über die Form. Das geht über die Form und wie alles zusammenhängt. Gerade beim Ganzkörperporträt.
Wen nimmst du gerne als Motiv her? Oder vielleicht kann ich auch so fragen, wer wird für dich bildwürdig? Wenn du sagst, es geht so um das ganz, also nicht nur um die Kommunikation, es geht für dich so in der Präsenz auch nicht nur um das Gesicht, sondern um die Person, um den Körper in Korrespondenz mit dem, wie es zu dir spricht.
Mhm. Das kann ich nicht sagen, bevor es nicht da ist. Mhm. Weil das entsteht immer in dem Moment. Also das kann ich nicht planen, das ist nicht planbar.
Spielt da auch Zeitgeist eine Rolle? Das heißt also, wie du im Moment bist, wie das gerade, okay.
Nein. Mhm. Was schon eine Rolle spielt, das merke ich immer rückwirkend, wie viel von meiner Leben, also von meinen Erfahrungswerten in die Skulpturen einfließen, ohne dass ich das manchmal merke. Also die sind sozusagen eine Projektionsfläche für meine Themen, auch wenn ich das vordergründig gar nicht will.
Die kommende Frage soll nicht so investigativ rüberkommen, wie sie vielleicht klingt. Was verpassen wir denn, wenn wir deine Werke mal nicht sehen können?
Ich finde, man sieht meine Arbeiten schon an, so dass ich es wissen will. Also da ist schon eine Menge Sitzfleisch hinter und Ausdauer. Ich sage jetzt nicht, dass das bei anderen nicht so der Fall ist. Aber es sticht ein bisschen raus. Es passt nicht so richtig rein. Es ist ein bisschen was anderes als das, was man sonst sieht. Manche möchten vielleicht sagen, ja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Aber ich finde, alles, was empfunden ist, das ist irgendwie aktuell. Weil ich bin aktuell.
Wir sind hier und jetzt.
Wir sind hier und jetzt. Und mich drängt es danach, das zu machen. Und es sind Menschen, die jetzt leben.
Wo beginnt für dich der Punkt der künstlerischen Arbeit?
Der beginnt in der Idee natürlich. Wenn ich eine Idee bekomme oder wenn ich etwas sehe oder mir etwas einfällt und denke, oh ja, das muss ich unbedingt machen. Da fängt es natürlich an. Und weiter geht's dann, wenn es dazu kommt, dass ich das umsetzen kann, was ich mir vorstelle. Dann kommt der zweite Schritt sozusagen, weil ich weiß ja noch nicht, wie es genau wird, sondern ich habe eine Vorstellung, das sollte idealerweise da hinkommen. Kommt natürlich nicht immer ganz genau dahin, aber vielleicht kommt noch was viel Besseres oder was anderes. Und diesen Raum, diese Öffnung, die gebe ich dem auch. Und das ist die nächste Stufe. Und die dritte ist die formale. Also, dass mir auch die Formgestaltung der Figur, also als abstraktes Objekt, wichtig ist. Wie auch immer so ein Kopf oder ein Körper oder eine Büste oder auch eine Halbfigur da steht, da sitzt, sich verhält, muss sie von allen Seiten betrachten können und es muss eine bestimmte Form geben, die irgendwie Substanz hat, die eine Abstraktion hat, die eine Geometrie hat, die eine Oberflächenspannung hat.
Du hast in deinem Atelier, sie sitzt gerade hinter mir, das ist so ein vogelähnliches Holzgewächs. Das schaut so ein bisschen aus wie ein sitzender Adler oder so ein Wildvogel. Es sind nicht nur immer dringend Menschen, die dich inspirieren. Was ist so der größte Impuls für dich? Ist es das Material oder fließt es manchmal einfach auch, so wie du sagst, heute scheint die Sonne einfach auch so golden. Vielleicht liegt es dann auch daran, dass mir das Material heute wichtiger ist als die Person oder als das Tier, was jetzt dort sitzt. Was ist für dich maßgeblich wichtig in der Entstehung?
Dieses Holzstück, das ist ein Fundstück. Das hat mir aus verschiedenen Gründen hat es mir gefallen.
Ich finde das super speziell, total schön. Das hat so eine schöne Maserung, das lebt so für sich auch.
Ja, genau.
Von Struktur, ja.
Und ich überlege, seit ich es habe, was ich damit machen könnte. Weil ich habe das gesehen, ich habe gedacht, damit möchte ich irgendwas machen. Und die Idee, die ich jetzt letztens hatte, war es, Figuren auf diesem Holz zu integrieren. Weil das Holz selbst jetzt nochmal in eine neue Form zu bringen, ist ein bisschen schade, weil das in sich schon so schön ist. Wenn vielleicht zwei oder drei Figuren, kleine Figuren, sich sozusagen in die Form reinschmiegen oder mit der Form korrespondieren, stelle ich mir das auch schön vor.
Wenn wir über den Prozess und über den Beginn eines Projektes gesprochen haben, interessiert mich auch der Moment des Loslassens, wenn ein Werk fertig ist. Wann kannst du mit einem von dir erschaffenen, wir bleiben mal wieder bei den Menschenbildern, abschließen?
Und das ist ein schwieriger Prozess, der dauert meistens ziemlich lange und da zwinge ich mich dann auch nicht zu perfektionistisch zu sein, weil oftmals ist es wirklich einfach nur die Angst vor dem Loslassen am Ende. Aber es ist auch gut, weil ich brauche ja auch das gute Gefühl und das gute Gefühl kommt dann einfach irgendwann. Irgendwann weiß ich dann, jetzt ist Schluss.
Ist es ein Gefühl von innen oder ist es auch sowas, was von außen kommt, dass du, ja, es steht schon in Galerien, es wird schon gezeigt, ist es da?
Nein, vorher. Mhm. Weil ich meistens habe ich ja Abformungsprozesse, die ich selber mache oder ich trockne es und brenne es und der ganze Nachgang, ich gebe das ja in der Regel nicht weg. Also bei Auftragsarbeiten schon, aber bei freien Arbeiten nicht. Wenn ich dann mit dem weiteren Prozedere beginne, dann ist es zwar jetzt noch nicht bemalt, aber trotzdem die Formgebung ist abgeschlossen. Da wird nichts mehr gefeilt oder gemacht oder verändert, sondern das wird dann getrocknet, gebrannt, bemalt und so weiter.
Um zu verstehen, was deine heutige Motivation ist und du, wie du auch selber sagst, mit der Bildhauerei ganz und gar in deinem künstlerischen Ausdruck angekommen bist, möchte ich mit dir einen kleinen gedanklichen Ausflug machen. Zurück in deine jungen Jahre, zurück in die Kindheit und die frühe Jugend. Du bist, und wir haben uns darüber noch nicht unterhalten, Kniefall von mir, du bist Gräfin Sorina von Kaiserling und entstammst einer deutsch-baltischen Adelsfamilie, einem Adelsgeschlecht. Dein Großvater Hermann Kaiserling war...
Entschuldigung, das ist mein Urgroßvater.
Urgroßvater, ich komme mit diesem Begriff noch nicht klar, aber dein Urgroßvater Hermann Kaiserling ist immer noch eine philosophisch eindrucksvolle Person des 20. Jahrhunderts. Allein er und sein Schaffen wären für uns eine satte Folge, vielleicht in einem Geschichtspodcast. Dein Vater, Leonard, war auch Bildhauer. Mhm. Und jetzt habe ich aber auch gelesen, dass du ihn nie als aktiven Künstler kennengelernt hast. Denn er ist in frühen Jahren gestorben. Er ist mit Anfang 30 verstorben.
Genau.
Vielmehr war es deine Mutter, die dich künstlerisch inspiriert hat. Denn sie war ja auch so im Grunde dein Dreh- und Angelpunkt im Leben. Sie selbst ist Malerin und auch immer noch aktiv. Ihr hattet auch jüngst eine Ausstellung in 23 in Rumänien.
Ja.
Dann habe ich das ja erstmal korrekt zu Ende recherchiert. Super. Meine Frage ist, um diese Rückschau zu eröffnen, wie war das damals als Kind? Ich kann dich vielleicht fragen im Adelsstand, weil es ist so weit so weg, so gedanklich. Deswegen frage ich das aber tatsächlich. Wie war das damals als Kind im Adelsstand mit dem Erbe des Großvaters der Kunst und Musik so um dich?
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass das jetzt nicht so traditionell war bei mir, wie es vielleicht in manchen anderen Familien war. Allein schon, weil meine in Anführungsstrichen adligen Großeltern selber schon anders gelebt haben. Also das fängt damit an, dass mein Großvater, also der Sohn von dem Philosophen, so eine Art Guru war. Da sind Leute zu ihm gekommen, die haben sich seine Reden angehört. Er hat über Astrologie, Philosophie gesprochen und hat seine eigene Therapieform entwickelt, Psychologie, war auch mit drin. Und die Leute kamen zu ihm, haben sich mit ihm unterhalten, haben dafür in Haus und Garten geholfen. Es gab Meditationswochen. Ein Swami Rami, der immer wieder mal ein Mönch also zu Besuch kam.
Es gab eine Schule der Weisheit, die er gegründet hat.
Das ist nicht bei meinen Großeltern. Okay. Das hat mein Urgroßvater gegründet.
Siehst du?
Aber das war meine Kindheit. Den Swami Rami habe ich kennengelernt und die Schwester Suma. Und es waren, also am Tisch saßen immer ganz, ganz viele Leute. Es waren immer viele Menschen da, viele Leute zu Besuch. Und morgens wurde über geistige Themen gesprochen. Meine Großeltern haben sich auf Französisch unterhalten, damit die Kinder das nicht mitkriegen, weil das nicht für die Kinder gedacht war, wenn das so anspruchsvolle Themen waren.
Okay. Was hast du gemacht? Hast du versucht, Französisch zu lernen, um das mitzubekommen? Oder
Ich noch klein. Also später habe ich ja dann Französisch in der Schule gehabt.
Und du hast Portugiesisch und Russisch studiert?
Ja, das kam alles
ganz viel andere
später.
Geschichte.
Wir sind ja jetzt noch bei der Kindheit.
Genau.
Genau, und ich habe viel Zeit mit meiner Großmutter verbracht im Haus der Kaiserlings. Also das war meine Hauptbezugsperson neben meiner Mutter.
Okay.
Vor allem auch, nachdem mein Vater verstorben ist, hatten wir eine sehr enge Bindung.
Was war da besonders prägend oder wie kann ich mir das vorstellen, deine Kindheit zwischen Ballettstunden, Matinees und, was kann man noch sagen, Atelierstunden bei deiner Mama?
Na, ganz so romantisch war es dann nicht.
Das ist so meine Vorstellung, weißt du?
Nein, also mit dem Ballett habe ich tatsächlich erst etwas später angefangen. Das war etwas, was auch sehr wichtig war für mich. Eigentlich war es so, dass ich das alles immer selbst, ich bin immer losgelaufen, habe gesagt, ich möchte das und ich möchte das. Also ich habe erst viel Musik gemacht als Kind, Flöte und dann habe ich Klavier gespielt und dann kam das erst mit dem Tanzen. Aber es war nicht so, dass ich dann so hingefahren wurde und abgeholt wurde.
Aber ich lag mit den Matinees nicht allzu weit weg, weil dann gab es auch Vorspiele im freundschaftlichen Kreis.
Nein, überhaupt nicht.
Konzerte.
Nein, also.
Warum habe ich so eine Vorstellung davon?
Also basically ist meine Mutter, also bin ich in so einer Art Hippie-Haushalt aufgewachsen.
Okay.
Weil meine Mutter ist ja nicht adelig und sie hat sich dann auch ein bisschen zurückgezogen und ich bin in Kassel aufgewachsen, nicht ganz so dicht an meinen Großeltern. Dadurch war das ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja doch eine Menge mitbekommen auch von deren Welt, die aber vielleicht nicht jetzt die klassische Welt ist, die man sich vorstellt in so einer traditionellen adligen Familie.
Was hat dich besonders geprägt, wenn du es jetzt so aus dem Impuls heraus beantworten darfst? Wenn du sagst, das Hippieske, vielleicht das Offene, so ein Lebensgefühl, was dich mitgetragen
hat. Ich überlege gerade nach einer passenden Formulierung. Also das fängt ja schon bei meinem Urgroßvater an und auch mein Großvater. Es wurde viel über Astrologie und Psychologie geredet. Es wurde viel über Reinkarnation gesprochen. Es war ein sehr spirituelles, eine sehr spirituelle Haltung, geistige Haltung im Haus. Und das habe ich sozusagen mit der Muttermilch schon aufgesogen und das hat mich auch mein ganzes Leben lang über fasziniert bis heute.
Okay, schön. Das schwingt ja auch in deine Arbeit mit rein, mehr als das. Denn das, was dich ausmacht, ist, dass du, so wie wir auch oft darüber gesprochen haben, Personen nicht nur skizzierst, sondern die aussuchst, wo du eine Schwingung spürst. Wo du spürst, da ist was. Geht mir ähnlich auch im Podcast. Also ich hätte mich nicht an dich gewandt, wenn ich nicht gespürt hätte, da ist irgendwas, was uns beiden guttun wird. So in diesem Kontext vielleicht. Über Umwege bist du dann zur Bildhauerei gekommen. Darüber möchte ich auch noch ein bisschen mehr erfahren. Deine erste große Liebe, wir hatten das schon so ein bisschen anklingen lassen, war der Tanz und auch das Theater. Also das war so eine Kombination. Du hast dich viel im Theater aufgehalten und darüber auch, also du hast modernen Bühnentanz studiert. Das Ganze nicht in Deutschland, in Amsterdam und Arnheim. Und deine ersten zarten Berührungen mit Plastiken waren dann tatsächlich in den Theaterwerkstätten. War das dann schon in Berlin?
Schon ein bisschen vorher sogar.
Erzähl uns mal davon.
Das Tanzen, ehrlich gesagt, habe ich jetzt, also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so intensiv, aber es war schon wirklich ein extrem wichtiger Bestandteil meines ganzen Lebens. Und gerade in jüngeren Jahren, ich glaube, ich habe, das hat mir einfach wahnsinnig gut getan. Also das war immer so ein Pol, der mich so instantly glücklich gemacht hat. Also da konnte ich auch sehr gut so meine Emotionen ausdrücken und ich mochte diesen Rahmen, Schritte zu lernen und Schritte zu können und das zu einer Kunstform zu bringen. Also ich fand es immer...
Mit all der Ästhetik und
genau, ich fand es langweilig eigentlich, so einfach nur so zu tanzen. Ich fand es viel schöner, das in eine Form zu bringen. Da haben wir wieder die Form.
Ja.
Also in Form von Ballett, später dann Salsa und dann auch Tango. Also ich habe dann viel Paartanz gemacht.
Hast du das schon auch beruflich ausgeübt? Das heißt, du bist zum
Anfang,
Studium
ja, ich,
gekommen?
Ja, ich habe ein bisschen in den Anfängen in Berlin habe ich ein bisschen das beruflich gemacht, aber nur kurz.
Und da gab es aber noch keine Berührung mit dem künstlerischen Handwerk der Bildhauerin. Bis auf, dass du ja im Grunde schon mal geimpft wurdest über die Werkstätten und da würde ich gerne noch mal rankommen oder rein.
Genau, also angefangen hat es nämlich in Essen-Werden an der Volkwang-Hochschule. Ich hatte eine Freundin, die war auf der Volkwang-Hochschule. Ich habe auch ein bisschen damit zu tun gehabt über meine Freundin und wir haben uns dort immer in den Ferien getroffen und bei einem Maler und Zeichner. Der lebte irgendwo auf einem Berg in Essen-Werden mit ganz vielen Katzen und da haben wir dann so ein Bohemienleben immer wieder mal so für Tage verbracht. Und der kam mit Wachsknete und so einer Pappmaché-Klebemethode auf einmal um die Ecke und wir haben zusammen modelliert. Und so habe ich meine erste Plastik gemacht. Ganz spontan.
Und hat es auch gleich eine professionelle Rückkopplung von jemandem?
Ja, das war einfach klar, ganz klar. Also auch er und auch ich, wir haben beide auch gesehen, okay, das ist etwas, was mir sehr leicht fällt.
Cool, ja.
Das ist direkt schon ein interessanter Kopf geworden. So aus dem Kalten, aus dem Gar nichts. Und das war nicht, also der hat mir dann so eine Technik gezeigt. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie man mit so Seidenpapier und Kleister diese Wachsknete bepinselt und dann kann man die Knete rausholen und hat sozusagen dann eine Hülle, eine stabile Hülle. Und damit habe ich dann so einige Gegenstände angefertigt. Dieser Anstoß ist aber dann wieder so ein bisschen im Sande verlaufen und dann bin ich irgendwie auf die Theaterplastik aufmerksam geworden. Und Theaterplastik natürlich, weil ich über das Tanzen auch mit dem Theater zu tun hatte. So kam das halt.
Mhm. Können wir das ganz kurz nochmal erklären? Theaterplastik ist dann genau was?
Theaterplastik, also die großen Theater haben Werkstätten, wo eben Bühnenskulpturen erschaffen werden. Genauso wie Bühnenbilder gibt es auch Bühnenskulpturen.
Ja, ja.
Ja, da habe ich in den 90er Jahren mal einen Monat hospitiert. Da gab es eben einen Bildhauer und jede Menge Handwerker und auch Lehrlinge und Theaterplastiker, die da gearbeitet haben. Es war eine riesige Werkstatt in der Deutschen Oper. Da habe ich einen Kopf und einen Schädel und eine Hand modelliert und abgegossen, also in Gips, dann mit einer verlorenen Form. Viel später stellte sich raus, dass der Bildhauer, der mich damals betreut hat in der Deutschen Oper, Michael Jastram war. Das ist ein ganz angesehener und sehr, sehr netter und guter Kollege.
Wir gehen nochmal zurück in diesen Moment, wo du mit den Arbeiten dort fertig warst, als die Plastiken fertig gegossen waren und sie waren, ich weiß nicht, war es ein Workshop, du hast in einem anderen Bereich dort gearbeitet oder du warst schon in den Werkstätten am Theater?
Nein, das war extern.
Dann gehen wir mal so als Idee zurück, um zu erfahren, was dieser Moment, auch der Prozess und dieser Moment der Fertigstellung in dir ausgelöst hat. Denn es muss ja irgendwann mal so einen Drehpunkt gegeben haben, dass du deine Ballerinen gegen den Spachtel ausgetauscht hast und gesagt hast, wow, das ist jetzt wirklich meine Berufung. Oder war das so ein fließendes Moment?
Damals war das noch gar nicht. Mhm. Da kamen noch viele andere Sachen dazwischen. Jahre später, nachdem diese Erfahrung mit der Theaterplastik schon hinter mir lagen und ich immer wusste, okay, da ist etwas, aber ich weiß noch nicht, wie ich damit was machen kann. Das kam, nachdem mein Sohn geboren war.
Was hat eine Geburt, lebensverändernd sowieso klar, was hat eine Geburt mit dem künstlerischen Schwenk
zu tun? Ich hatte eine Zeit, in der ich, also in dem ersten Jahr, konnte ich mein Leben sozusagen resetten. Ich war wirklich nur auf das Baby konzentriert und ich habe eigentlich alles, was war, losgelassen. Mhm. Weil ich wusste, jetzt habe ich erstmal die Elternzeit. Und im zweiten Jahr der Elternzeit wollte ich mich damit beschäftigen, was ich mit dem Rest meines Lebens mache. Das war der Plan. Okay. Und schon bevor das zweite Jahr begann, hatte ich eben eine Situation, in der ich wirklich gezielt gefragt wurde, was ich denn gerne machen würde. Da war ich mal in so einer Berufsberatung für Frauen.
Okay.
Ich glaube, die Geschichte habe ich dir auch schon mal erzählt. Und da kam mir dieses Bild. Da hatte ich, es war wie eine Vision, die ich hatte, wo ich mich gesehen habe, Köpfe modellierend. Das war so eindrucksvoll, dass mein ganzer Körper darauf reagiert hat. Also ich war richtig voller Adrenalin. Ich war aufgeregt, ich hatte Herzklopfen. Ich war so fasziniert von der Idee. Ich habe dann die ganze Zeit auch darüber geredet. Und mein Gegenüber hat mir das auch gespiegelt, wie sie das empfunden hat. Also die war ganz erstaunt, wie klar ich auf einmal war. Und tatsächlich bin ich dann am nächsten Tag losgegangen und habe angefangen.
Also auch wieder Energie. Es war vielleicht auch eine Auseinandersetzung, also ein Prozess. Wo kann es hingehen? Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass es eine Überlegung ist. Oder einfach so.
Nein, das war keine Überlegung.
Fertiger Gedanke.
Ich wusste, dass es gut wird. Ich habe mir zugetraut, eine gute Bildhauerin zu sein.
Mhm. Es war einfach da.
Es war da. In dem Moment war es da. Es war vorher nicht da, aber in dem Moment, nachdem ich dieses Bild vor mir gesehen habe, war es da.
Ist es mit Liebe zu vergleichen? Ist es so ein Gefühl von Liebe, zu erkennen, wo es hingehen kann?
Also ja, also denke ich es schon. Also ich kann nur beschreiben, wie sich das angefühlt hat, weil ich war von einer Euphorie, wie soll ich sagen, besessen? Nein.
Besessen ist immer gut.
Nein, also ich war wie auf Wolke 7. Ich war wie schwer verliebt. Ich war in einem Zustand des absoluten Glücks. Die Vorstellung, für den Rest des Lebens endlich richtig Künstlerin sein zu dürfen, war etwas, was schon so lange in mir geschwelt hat, aber wofür ich noch nicht so richtig
bereit war
und auch noch nicht so richtig, ich hatte den Kanal noch nicht gefunden. Und jetzt war der Kanal da, jetzt wusste ich, was es sein soll. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und das war eine starke Energie, die ganz viel in Bewegung gesetzt hat, weil wirklich dann im Wochentakt haben sich neue Möglichkeiten für mich eröffnet, dass ich hospitieren konnte bei Bildhauern, dass ich bin ja auch 2 Jahre lang in Berlin überall umhergelaufen, hab alle Leute, die irgendetwas Interessantes taten, was ich wissen musste, um weiterzukommen, hab die angerufen, hab die besucht, hab die ausgefragt, um für mich selber irgendwie so einen Grundstein reinzukriegen.
Eine komplette All-In-Situation. Du hast wirklich alles gegeben. Hat sich jemand anderes um dein Kind gekümmert? Ich meine, nach einem Jahr ist das ja immer noch da. So, wie hat sich da die Situation verändert?
Also es war, ja. Also erstmal habe ich ja damals noch in einer Partnerschaft gelebt. Also wir waren zu zweit. Einerseits und andererseits hat mein Kind jeden Tag von 12 bis 3 geschlafen, tief und fest. Also
oh,
zumindest noch mit einem Jahr.
Ach, schön.
Es war also, und in dieser Zeit habe ich gearbeitet. Da habe ich wirklich den Hammer fallen lassen, habe gearbeitet. Es war natürlich anstrengend. Es war aber keine lange Zeit, weil dann mit 1,5 ist er in der Kita gewesen und dann hatte ich die Vormittage, wo ich arbeiten konnte. Hm. Ich habe den auch oft mitgenommen zu besuchen. Wenn ich irgendwo war, natürlich war er dann auch mit dabei. Hm.
Ich möchte noch mal einmal kurz, um dein zweites Liebessteckenpferdchen gehörig zu verabschieden, noch mal nachfragen, wie lebst du die Liebe zu dem Tanz heute? Gibt es da noch irgendwas, was in dir lebt?
Ja, also die Liebe zum Tanz ist natürlich nach wie vor da. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es nicht mehr so doll brauche wie früher. Mhm. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt jemanden habe, mit dem ich gelegentlich mich zum Tanzen privat treffe. Was immer sehr schön ist, nicht so intensiv, wie wenn man das jetzt außerhalb macht, aber
okay, du pflegst es also für dich noch.
Das pflege ich für mich noch und ich gehe auch ab und zu mal in eine Tanzstunde, das mache also so in den Tanzkurs, das mache ich auch. Aber es ist nicht mehr so, dass es so einen hohen Stellenwert hat. Dazu ist mir einfach meine Kunst zu wichtig und mein Fortkommen auch. Je älter ich werde, merke ich auch, dass die Zeit immer kostbarer wird. Und ich will mich auch fokussieren.
Ich habe das ja immer wieder anschneiden lassen, so ein Stückchen über Liebe zu sprechen, zu dem, was man tut, auch zur Selbstliebe. Wie ist dein Verhältnis zu Liebe?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Also wie muss ich mal gucken, wie ich die. Kannst du die nochmal anders stellen? Wie ist dein Verhältnis zu Liebe? Mhm. Ich meine, wir sind ja eigentlich Liebe. Das Universum ist Liebe. müssen sie nur in uns finden.
Weißt du, die Frage hatte ich mir schon notiert, bevor wir über den spirituellen Background deinerseits gesprochen haben, noch bevor wir darüber gesprochen haben, dass du eigentlich aus einer kommunenähnlichen Situation kommst, wo viel über Spiritualität und universelle Liebe gesprochen wurde.
Ja, über Liebe vielleicht.
Auf Französisch.
Ja, nein. Was auf Französisch gesprochen wurde, davon weiß ich nicht. Die haben, also es wurde natürlich, also das waren vielleicht philosophische Themen oder keine Ahnung, Astrologie, wurde viel über Astrologie gesprochen. Der Talk vor 40 Jahren in der spirituellen Szene war ja ein ganz anderer damals, als er das heute ist. Heute ist es ja riesengroß geworden.
Ja.
Es ist ja
lebendig.
Absolut gesellschaftsfähig geworden. Ja. Das war es ja damals nicht.
Mhm.
Das war ja schon eher sowas, was halt hinter verschlossenen Türen schon ja, passiert ist.
Das sind die Verrückten. Also von außen betrachtet. Ich möchte nochmal das alles so zusammen bündeln, zumindest auch jetzt wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen und dich fragen, was ist dein zentraler Aspekt in deiner Kunst? Wir haben ja die Headline, die Liebe zum Menschenbild. Könnte man vielleicht auch so schon direkt beantworten, aber ich möchte dir die Worte nicht vorab nehmen. Und da gibt es ja sicherlich auch noch weitgreifende Punkte.
Der zentrale Aspekt vor dem Hintergrund, dass ich ja ein Teil von der Welt bin und dass wir ja alle irgendetwas dazu beitragen können, dass es auf der Welt ein bisschen schöner ist. Inwiefern mir das gelingt, das weiß ich nicht, aber das wünsche ich mir, Menschen Freude zu bereiten mit den Skulpturen. Das klingt vielleicht so einfach, aber es muss ja erstmal passieren, dass jemand davor steht und was fühlt und sich in Beziehung setzt. Auf jeden Fall macht es ja was mit der Person. Ich kann manchmal im Sommer hier beobachten oder manchmal auch einfach so, wenn ich halt gucke, wer hier vorbeiläuft, dann sehe ich Menschen, die halt stehen bleiben und sich betrachten, was sie im Schaufenster sehen. Und dann freut mich das, weil in dem Moment habe ich einen Eindruck hinterlassen und habe denen was gegeben. Die haben vielleicht gelächelt oder die haben das bewundert. Aber das bewirkt ja in der Person, dass die Person in dem Moment sich besser fühlt.
Ja. Wenn du an ein Werk rangehst und im Prozess bist, weil du das jetzt gerade sagst, also dir geht es auch darum, Freude zu bereiten und Menschen zu bewegen, sich Zeit zu nehmen, deine Kunst zu betrachten und auch zu fühlen, zu empfinden und was auch immer, welche Emotionen auch immer. Inwieweit ist der Betrachter im Prozess mit dabei? Inwieweit bin ich mit dabei? Ist es erst dann Thema, wenn du dein Schaufenster... Du hast sie auch woanders noch zu stehen,
also
aber das ist jetzt hier der Moment,
muss jetzt
wo du
unterbrechen. Es ist eigentlich wie der Tänzer, der auf der Bühne steht, der sich selbst verschenkt.
Es ist deins.
Das Schönste ist die Kommunikation mit dem Publikum, wenn du spürst, dass das Publikum bei dir ist und du bist bei dir und das Publikum ist auch bei dir, also wenn das authentisch ist. So ist es aber auch mit der Kunst. Ich könnte ja keine Skulptur machen, wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, was die anderen denken. Das geht nicht für mich.
Weißt du, ich kann ja so ein kleines Gedankenfenster aufmachen in Hinblick auf das, was uns künstlerisch immer wieder in Auseinandersetzung bringt. Instagram, soziale Medien, wo wir dann doch irgendwie reagieren auf vielleicht Likes, auf Dinge, die an uns herangetragen werden. Wir sehen die Konkurrenz in Anführungsstrichen. Wir orientieren uns, schauen, wo stehen wir.
Ja, da muss man sehr aufpassen mit. Natürlich gibt es jede Menge tolle Künstler und gibt es auch Künstler, die sind, manche Künstler sind Konkurrenten vielleicht oder könnte man als solche betrachten. Manche eher weniger, weil sie in ganz anderen Bereichen tätig sind. Aber ich versuche wirklich davon abzusehen und das nicht zuzulassen, damit ich bei mir bleiben kann. Es ist genug für alle da. Es kommt immer auf dich selbst drauf an, auf deine eigene Sichtweise auf die Dinge. Ein Konkurrent ist nur ein Konkurrent, wenn du ihn als solchen bewertest oder wenn du als erlaubst, dass der andere ein Konkurrent ist.
Hast du so ein Gefühl in dir? Gibt es für dich Konkurrenz?
In dem Moment, wo jemand Ähnliches tut, zum Beispiel vielleicht auch Porträts oder figürliche Bildhauerei, da guckt man natürlich drauf, was macht der andere, wie macht der andere das. Natürlich kommen diese Gedanken, aber es ist nicht, also ich versuche mich davon zu befreien. Erstmal hat alles einen größeren Zusammenhang einerseits und andererseits ist es immer so, es gibt ja keine feste Wahrheit. Die Wahrheit ist ja immer die, die wir durch unseren eigenen Filter sehen. Also gibt es eine Million Wahrheiten oder eine Milliarde Wahrheiten.
Ja, es gibt nicht die Wahrheit.
Es gibt nicht die Wahrheit. Ich muss nur von mir selber wahr sein. Also das ist das Wichtigste.
Ich möchte dich nochmal als Menschen etwas dichter unseren Hörerinnen und Hörern bringen, dich als Gefühlsmensch in den Fokus bringen. Wenn dich jemand fragt, wofür du dankbar bist, was würdest du da antworten? In dem Falle bin ich es, aber...
Ach, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, in einem Umfeld aufgewachsen zu sein, was sehr kosmopolitisch ist, wo ich aus vielen verschiedenen Richtungen Einflüsse ja erleben durfte. Allein schon die Sommer in Rumänien in meiner Kindheit, die waren sehr prägend für mich. Dann natürlich die künstlerische Tätigkeit meiner Eltern, das, was meine Großeltern gemacht haben. Dann bin ich sehr dankbar für das musikalische und tänzerische Talent, was ich habe. Ich bin für vieles sehr dankbar, muss ich sagen.
Wir tasten uns gerade so an so eine tiefe Emotion heran. Wir sind gern im Hier und Jetzt, wir beide. Und dann würde ich dich, so wie ich das eingangs auch vielleicht gefragt habe, noch mal ein bisschen vertiefen. Du hast eine gewisse Wegstrecke als Künstlerin hinter dir, stehst auch fest mit beiden Beinen im Leben und hast auch damals, als dein Kind zur Welt kam, schon mal so ein paar Dinge hinterfragt. Wo kann es für mich hingehen? Welchen Weg kann ich gehen? Jetzt sind es 15, 16 Jahre später. Da drängt sich für mich die Frage, vielleicht nicht drängen, aber es stellt sich für mich die Frage, wie gehst du mit dem Älterwerden um? Ich kriege das an mir, stellt es an mir tatsächlich fest, dass ich nicht mehr der 30-jährige Jungspund bin, der die Kondition hat eines vielleicht sogar 20-Jährigen, sondern ich muss wirklich haushalten. Ich muss gucken, dass ich auch so dementsprechend meine Arbeit verändere, mein nach außen sein verändere, mehr Ruhe für mich finde und auch nicht so viel auf Gespräche halte. Mittlerweile bin ich an dem Alter, wenn es um Wehwehchen geht und so, da höre ich dann gar nicht hin. Wie gehst du mit dem Älterwerden um? Im Inneren sowohl als auch im Äußeren? Oder sagst du, ah.
Warte, kommt gleich. Es arbeitet. Also ich muss erstmal sagen, erstmal bin ich dankbar, dass ich sozusagen bei guter Gesundheit bin, trotz der Wehwehchen, die man so hat. Also ich habe mal in der Gießerei mit zwei Leuten gewitzelt, wenn dir über 50 nichts wehtut, dann bist du tot. Das gehört wohl auch dazu. Also natürlich merke ich, dass ich jetzt nicht mehr die Energie habe wie vor noch 10 Jahren. Aber es macht sich ja natürlich auch eine gewisse Weisheit und Gelassenheit bemerkbar, die sehr angenehm ist und die mir sehr viel Ruhe gibt.
Sehr schön. Das eine ist das Körperliche,
ja,
wo man auch drüber hinwegsehen kann. Und man lernt ja auch damit. Das ist ja auch wieder ähnlich, ist wie ein Entstehungsprozess in der Kunst, auch ein Prozess. Man wächst ja in die Schmerzen hinein, in die Wehwehchen. Aber was natürlich erwärmend dazu kommt, gebe ich absolut auch mit und finde ich toll, dass du das sagst, ist eine gewisse Gelassenheit, Weisheit weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht so weit, aber eine gewisse Gelassenheit, die mir genau die Ruhe gibt, die ich mit 30 vielleicht nicht gehabt hätte, im Gedanken daran, oh, warte, wenn du 50 bist, oh Mann.
Also als ich 50 geworden bin, hat sich was so in mir entspannt, weil ich dachte so, wow, wenn ich mich jetzt in den Spiegel gucke, dann denke ich so, gut gemacht.
Gut gehalten, gut gemacht.
Und es war eigentlich sehr positiv. Gut, ich meine, es kommen immer neue Herausforderungen dazu. Es ist nun mal das Leben und jedes Alter hat seine Vorzüge und auch seine Nachteile. So ist das.
Aber da kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt, so zum Schluss, den wollte ich mir auch aufheben, der Authentizität der eigenen Person und auch der Authentizität in der Kunst zurück, die wir beide im Off, das ist immer so ein schönes Wort, besprochen haben, weil niemand weiß, wann wir jemals darüber gesprochen haben. Nicht mal wir wissen das. Wie wichtig ist dir Authentizität?
Das ist sehr wichtig, steht eigentlich an erster Stelle. Also in jeglicher Hinsicht. Ich meine, was haben wir denn davon, was anderes sein zu wollen, als das, was wir sind? Vor allem, weil jeder Mensch einzigartig ist. Jeden Menschen gibt es genau nur einmal. Wieso verpasst derjenige dann die Chance, nicht er selbst zu sein?
Ich stelle die Frage deshalb nicht nur einfach, um eine Frage zu stellen, die journalistisch überhaupt nicht profund ist, sondern vielmehr, um den Weg dahin zu ebnen, können wir eigentlich noch in der heutigen Zeit authentisch sein? Oder ist es nicht doch ein Stück weit Anpassung, ein Stück weit Verkaufen, ein Stück weit Selbstverkauf? Inwieweit können wir denn authentisch bleiben, wenn wir schon sind? Können wir das zu 100%?
Ich denke schon. Ich denke schon. Wir haben ja auch die Wahl. Wir können es ja entscheiden für uns. Wir können ja frei entscheiden, wie wir was machen wollen. Also gut, es gibt vielleicht Dinge, die sind ein bisschen schwieriger zu entscheiden. Aber grundsätzlich haben wir immer die Wahl, wie wir die Dinge betrachten wollen. Und wie wir uns selbst betrachten wollen. Also ich denke schon.
Was glaubst du, woraus wir unsere, so als Menschen, unsere eigene Identität ziehen?
Aus unseren Erfahrungen. Aus unseren Erfahrungen, aus dem, was wir mitbekommen haben, aus unseren Talenten, aus dem, wie sich unser Lebensweg geformt hat, auch aus den, also in alle Richtungen natürlich, auch aus den traurigen Sachen und dann den guten Sachen. Vielleicht auch ein bisschen aus dem, was wir uns für uns selbst vorstellen. Ich denke, dass es auch ein kreativer Prozess ist, also ein schöpferischer Prozess.
Ich denke, es hängt auch noch mal ein bisschen damit zusammen, wie wir, ich hatte vorhin über den fotografischen Prozess meinerseits gesprochen, dass ich gern zurückgehe, künstlerisch affin noch mal gedacht, 100 Jahre weiter, also 100 Jahre zurück, 1920er, 1940er, dass ich mich auch in dem, wie ich künstlerisch arbeite, authentisch erlebe, indem ich geschichtlich zurückgehe. Also es ist eine geschichtliche Substanz für mich, die da noch mit reinschwingt, von der ich denke, dass sie für mich oder dass sie mir zeigt, siehst du, wenn du so in diesem rohen Bereich bleibst, also einfach reduziert arbeitest. Ich bin jetzt künstlerisch gesehen im Gespräch viel mehr als Privatperson. Dann nehme ich mich authentischer wahr, weil ich ganz reduziert arbeite. Viel mehr als irgendwas zu stilisieren oder mich irgendwo hochzudrehen, zu skalieren, um tatsächlich so ein 140-Level zu haben, nach außen künstlerisch. Sondern das würde ich merken.
Aber denkst du darüber nach? Also sowas, denkst du über sowas nach, während du...
Ich glaube, es ist genau der Moment, so wie es dir ging, wenn Bilder hängen. So wie es jetzt aktuell eine Ausstellung gibt, die in Mecklenburg-Vorpommern ist, wo 30 meiner Arbeiten hängen. Und ich sehe die Bilder und denke, ähnlich wie du es vorhin gesagt hast, eingangs, auch ein Wort, was mir immer nachgesprochen wird, so, dass ich dann sage, Mann, das hat ganz viel mit mir zu tun. Also auch die Serie, die ich dann da geschaffen habe oder die Emotion, die in dem Bild steckt, vielleicht nur als Attitüde irgendwo. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich denke schon darüber nach. Ich denke über meine Techniken nach und stelle fest, so, wow, ich bin sehr, sehr interessiert daran, noch über den Beginn der Fotografie hinaus zurück nachzuempfinden, wie mit Licht gespielt wird. Und das bringt mich dann zu dem Kern zu sagen, ich produziere keine hochstilisierten Fashion-Bilder mit knalligen Superfarben und nochmal Filtern drauf, weil das mache ich auch schnell. Das ist im Grunde ein Verkaufsschlager. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Das ist einfach für die Leute, für die Menschen. Ich glaube, das wollte ich so ein bisschen damit provozieren in der Frage. Aber jetzt habe ich selbst beantwortet.
Das fällt bei mir so ein bisschen weg, weil ich, gut, wenn ich jetzt Porträts im Auftrag mache, dann muss ich natürlich schon drauf achten. Der Käufer, der hat auch ein Mitspracherecht, bedingt. aber ich habe natürlich da, wenn ich sehe, ich gleichzeitig mit meinen Augen, ich sehe mit den Augen des Kunden mit und versuche mich da rein zu versetzen. Und da bin ich natürlich nicht ganz so frei, wie ich das bin, wenn ich es nur für mich mache.
Okay.
Das ist auf jeden Fall so. Es hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht authentisch ist, sondern es ist nochmal ein bisschen anderer Anspruch. Wenn ich zum Beispiel ein Porträt frei mache, dann ist es mir wurscht, wie ähnlich es wird. Meistens wird es eh ähnlich, aber es ist nicht das Wichtigste, sondern wichtig ist mir, dass der Ausdruck stimmt, dass die Formgebung stimmt. Da sind andere Sachen, die dann wichtiger sind als die 1:1 Übereinstimmung. Das ist ja auch wieder langweilig macht. Also ein bisschen Interpretationsspielraum muss man ja auch haben.
Ich möchte mit dir abschließend über den Aspekt der Hochsensibilität sprechen. Als ich das erste Mal bei dir im Atelier war, war das ein Punkt. Und du hast mir gesagt, dass du dich da auch wiederfindest. Ich möchte mit dir im letzten Sechstel des Gespräches ein wenig darüber plaudern. Hochsensibilität als Künstlerin, empfindest du das als Fluch oder als Segen?
Also eigentlich eher als Segen. Weil die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, mit denen lernt man im Laufe der Zeit umzugehen. Wobei ich sagen muss, ich bin ja ein eher extrovertierter Mensch. Also ich, wie viele Hochsensible, bin ich jetzt nicht jemanden, dem es alles sofort alles zu viel wird. Also mir wird es schon schnell zu viel, aber ich beziehe meine Energie auch sehr stark über die Kommunikation mit Menschen. Ich brauche Menschen um mich rum. Ich bin nicht jemand, der sich dauernd zurückziehen muss. Oder?
Gut, also ist dir das Gespräch jetzt auch noch nicht gerade zu viel?
Nein, ist mir nicht zu viel.
Es bedarf noch keinen Rückzug.
Nein. Okay,
nein. Weil ich frage, weißt du, mir geht es ja auch, also mir geht es genauso. Ich brauche diese Rückzüge. Auch dieses, auch wenn Menschen sagen, sag mal, du stehst doch auf der Bühne, du unterhältst 70, 100, 200 Leute. Ja, das ist das eine, das ist ja beruflich, das ist so, da kann ich mich super abgrenzen. Aber im Freundeskreis mit 4, 5, 6, 7 Leuten, bei mehreren wird es noch schwieriger, irgendwo hinzugehen, zu sein. Das ist super anstrengend für mich.
Genau, da sagst du es. Also jetzt, wir sind hier zu zweit und sowas kann ich super handeln. Deswegen habe ich auch nie, ich habe in meinem Leben nie so in Klicken mich bewegt. Mhm. Ich habe immer einzelne Freunde gehabt. Die kannten sich teilweise auch untereinander. Dann hat man sich einmal, zweimal im Jahr zu Geburtstagen getroffen. Aber die Interaktion hat immer 1:1 stattgefunden. Also das war immer so mein Liebstes, wenn ich alleine mit einem Freund, einer Freundin mich getroffen habe, um mich auszutauschen. Weil ich das handeln kann. Sobald es mehrere sind, wird es dann einfach schnell zu viel. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann es auch nur selber. Ich habe viele Tests gemacht. Sind sie hochsensibel? Und jedes Mal kam raus, die sind sehr wahrscheinlich hochsensibel.
Bling, bling, 10 von 10, genau.
Aber
nun haben wir ja auch einen Weg gefunden, du mit deiner Bildhauerei, mit dem, dass du still für dich im Atelier arbeiten kannst. Ich mache seit 1,5 Jahren Körper- und Energiearbeit, bin also wenn auch nur mit einem Menschen zusammen, also in der Form, dass ich Massagen gebe. Als Musiker sieht es nochmal anders aus, aber auch in der Arbeit als Fotograf bin ich viel mit mir, wenn maximal mit 1 oder 2 Menschen im Studio oder vor Ort on location. Das kann ich alles gut handeln. Ich hatte aber viele, viele Situationen, da zielt auch meine Frage darauf hin, in denen ich mir meiner eigenen Hochsensibilität nicht bewusst war und habe mich dann den Situationen entzogen und habe damit auch Menschen verletzt, also in dem, dass ich das nicht kommuniziert habe und habe mich dann so rausgezogen, ne? So wie so den russischen Abgang, sagt man dazu, glaube ich, auch. Wann hast du für dich erkannt, dass es dann eine Hochsensibilität gibt, die dich auch tatsächlich komplett ausmacht und der man auch Raum geben darf?
Ja, vielleicht so in den letzten 10 Jahren.
Doch.
Ja. Also schon, ist schon ein bisschen länger, dass ich mich damit, ich denke auch, dass ich ein bisschen ADHS auch habe. Das liegt bei uns in der Familie, also.
Gute Kombination.
Ja, damit kämpfe ich ein bisschen mehr noch als mit der Hochsensibilität. Okay. Aber sensibel zu sein ist wichtig, wenn man künstlerisch tätig ist. Auch für die Empfindungsfähigkeit ist es wichtig.
Wie gehst du als hochsensibler Mensch mit Kritik um? Es gibt ja die kleinen Kritiken, die im Äußeren passieren, aber eben auch die direkte Kritik an einen selbst.
Also ich meine, ich bin ja jetzt keine junge Frau mehr und ich habe natürlich schon, weiß schon, was ich kann, was ich nicht kann. Ich kenne meine Schwächen und meine Stärken und ich kann schon relativ schnell einschätzen, ob da was dran ist oder nicht. Wenn was wirklich dran ist, dann trifft es mich natürlich. So, oder dann ist es auch eine Aufforderung, vielleicht da nochmal genauer hinzugucken. Dann versuche ich damit so umzugehen, dass ich vielleicht was draus lerne. Manchmal treffen einen die Sachen, das ist natürlich so. Wir sind alle Menschen.
Ja, ja, und wir als hochsensible Menschen haben damit noch etwas länger zu tun, weil ich bekomme die Informationen, brauche eine Weile, um sie überhaupt zu verarbeiten, also überhaupt anzunehmen. Mhm. Gerade wenn es, weißt du, bei mir ist eine kleine Anekdote dazu. Ich habe mal jemanden getroffen, der mich damit konfrontiert hat, dass ihm mein Vorname nicht gefällt, Kosch. Mhm. Also, was ist das für ein Name? Das gibt's doch gar nicht. Das klingt schon fürchterlich. Du musst ja auch eine seltsame Person sein in so einem Jargon. Und ich hätte es natürlich auch total ignorieren können, drüber lächeln. Und das hat mich aber Tage beschäftigt und ich war so auf so einem Agro-Level. Ich so, wow, wie kann dieser Typ so auf mich reagieren? Der kennt mich gar nicht. Und dann dachte ich auch, das spielt total, also ich habe es gespürt, spielt total meine Hochsensibilität ein, dieses ungefilterte Kritikgewerfe.
Kann ich total nachempfinden. Würde mich auch beschäftigen. Auf jeden Fall, keine Frage. Mir fällt auch gerade jetzt etwas ein, was neulich erst passiert ist, was ich mir auch sehr zu Herzen genommen habe, wo jemand einfach sich taktlos verhalten hat und einfach auch was über meine Arbeit gesagt hat, was ja völlig in Ordnung ist. Ich meine, aber wenn man jetzt einfach höflich und taktvoll ist, dann hätte man vielleicht besser geschwiegen und es nicht einfach so rausgehauen, vor allem, weil wir uns überhaupt nicht kannten. Ich habe den Menschen zum ersten Mal gesehen. Und das hat mich dann auch beschäftigt.
Wir sind soweit relativ in unserer Endkurve. Ich möchte es aber nicht versäumen, dich nochmal danach zu fragen. Gibt es etwas, was wir noch wissen dürfen in dem Blick auf die kommenden Monate? Gibt es Ausstellungen? Wo können wir dich sehen? Neben dem, dass du sehr präsent bist auf Vernissages, dass du in Ausstellungen unterwegs bist. Also man sieht dich im Berliner Leben auch. Du bist aktiv im Berliner Kunst- und Künstlerleben.
Ich gebe mir Mühe.
Genau. Wo bist du selbst mit deinen Werken demnächst zu sehen? Gibt es da was Aktuelles oder ist was in Planung?
Also ja, das Nächste, was in Planung ist, ist eine Gruppenausstellung anlässlich des 300. Jubiläums Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam. Da gibt es eine Gruppenausstellung in dem Turm, in dem Treppenhaus mit etwa 20 Künstlern. Genau, und das ist Ende Mai, am 30. Mai wird es eröffnet. Und des Weiteren werde ich zwei Ausstellungen in Rumänien haben, in Hermannstadt und in Cluj. Und bei der Parallel Vienna dabei sein im September. Und dann ist sogar noch was, eine Ausstellung im Capital Club Berlin im September.
Oh, da war ich schon mal als DJ. Mhm. Da kommt man ja so nicht dringend rein. Ist eine hochinteressante Käuferkraft, auf jeden Fall.
Mhm. Ich bin gespannt. Also dort werde ich eine Porträtausstellung machen.
Für 24 gibt es dann neben den schon eingeleiteten Ausstellungen, die wir gerade in der Mache hatten, gibt es da irgendwie Dinge, die für dich künstlerisch als Mensch wichtig sind?
Also ich wünsche mir auf jeden Fall Zeit zu haben.
Nimm das Mikrofon ruhig in die Hand, das ist komplett in Ordnung.
So kann ich mich besser entspannen.
Wunderbar.
Also ich wünsche mir auf jeden Fall noch ein paar freie Arbeiten machen zu können, die mir einfach spontan einfallen. Das, also dieses lustvolle, freie Arbeiten, also einfach den eigenen Inspirationen nachgehen. Ich hoffe, dass es dafür noch genügend Raum gibt dieses Jahr. Das wünsche ich mir. Weil es hat einfach durch die vielen Aktivitäten, Veranstaltungen, Menschen, die man trifft, Papierarbeiten, die zu erledigen sind, Schreibtisch und so weiter. Die Zeit, die ich im Atelier verbringen kann, die wird immer kleiner. Und das finde ich sehr schade. Also ich wünsche mir, dass ich da einfach genug Zeit habe.
Von der Liebe zum Menschenbild. Vielen Dank, dass du da warst. Sorina von Kaiserling, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir zu sprechen. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du bereit warst. Und ich denke, wir werden unser Gespräch noch länger in unserem Herzen tragen. Bei Katerfrühstück ist es so, liebe Sorina, dass der Gast, die Gästin immer das letzte Wort hat. Gibt es etwas, was du aus der Essenz dessen, was wir heute besprochen haben, aus dem, was an Impulsen, an Überlegungen mit reinspielen, das du in die Welt bringen möchtest?
Also erstmal danke für das tolle Gespräch. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Also war wirklich toll. Und ja, ich hoffe, dass alle, die die Podcast-Folge hören, ein bisschen was über mich erfahren haben, mich ein bisschen kennenlernen konnten und sich ein bisschen einfühlen konnten in meine Welt der Skulpturen.
Das ist uns gut gelungen, das weiß ich.
Ja.
Vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. 24, viel Schaffenskraft und für die Ausstellungen nicht nur viel Erfolg, sondern eine gute Energie und dass dir die Impulse nie ausgehen.
Dankeschön.
Mach's gut, mein Lieber. Ich herz dich. Tschüss.
Tschüss.
Das war die 70. Folge von Katerfrühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Ich sag mal großen Dank an euch, dass ihr es geschafft habt, hoffentlich auch aus freiem Willen, dieser Folge beizuwohnen. Für Anregungen und auch Empfehlungen bin ich total gern zu haben. Lieben Dank an meine Gästin Sorina von Kaiserling. Die Liebe zum Menschenbild, das Thema dieser Episode, entfaltete sich und wir konnten immer wieder auch mal den Weg verlassen, auch um einen noch tieferen Eindruck von Sorina als Künstlerin und auch als hochsensible Menschen zu bekommen. Da gab es noch so einiges mehr, über das wir erzählen wollten. Und vielleicht ergibt sich ja auch nochmal ein gemeinsamer Talk und wir finden genauso entspannt zueinander wie heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, push the button und abonniert Katerfrühstück, dann wirst du nie wieder eine Folge verpassen. Dieser Podcast ist eine freie Produktion und wird eben nicht von Werbepartnern bezahlt. Im Angesicht meines eigenen Schweißes fließt viel Zeit ein und es braucht auch ein bisschen was an Euros, um das Baby am Laufen zu halten. Vielleicht wollt ihr diesen Podcast zur Förderung der Sichtbarkeit von KünstlerInnen, feinen Talks über psychische Gesundheit und anderen diversen Ungereimtheiten mit einer kleinen finanziellen Zuwendung füttern. Das könnt ihr gern mit einer Tasse Kaffee bei Ko-fi oder auch direkt über PayPal anstellen. Alle Informationen dazu und zu Sorina von Kaiserling sowie zu den katerfrühstücklichen Spendenmöglichkeiten findet ihr wie immer genau in den Shownotes. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge hier bei Katerfrühstück. Bleibt also neugierig und wild, denn es ist alles gut, solange du wild bist. Mein Name ist Kusch Wolf und damit schließt sich das Türchen der 70. Folge von Katerfrühstück. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch und euren Liebsten einen schönen Einstieg in die Frühlingszeit. Ciao.